Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Über 17 Millionen Arbeitsstellen sind weltweit durch die Wirtschaftskrise verloren gegangen, sagt die OECD. Die EU setzt auf höheres Rentenalter. Die Demografie führt die Gesellschaft zum längeren Arbeiten. Zwei Themen von heute. Wir verbinden sie und fragen, weniger Stellen, länger arbeiten. Wie soll das gehen? Dazu unser Schwerpunkt. Dann, Verteidigungsminister Ueli Maurer nimmt Stellung zu den Fischen. Korrekturen seien nötig. Einer von vorgestern trifft den Ton von heute und berührt die Herzen der Jungen, Gustav Mahler. Und schließlich unsere Sommerserie zum Thema Zeit, Absitzen.
Jeder muss selber schauen, da innen, wie er seinen Tag durchbringt. Das für ihn stimmt so. Oder?
Kistenkoller nach 6:30 hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Uli Zindl hat nun die Nachrichten des Tages.
Die Wirtschaftskrise hat bisher 17 Millionen Arbeitsplätze gekostet. 10 Millionen der Stellen gingen allein in den USA verloren. Das zeigt eine Untersuchung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. In der Schweiz und auch in Deutschland verschwanden demnach deutlich weniger Arbeitsplätze als in anderen Staaten. Inzwischen könnte der Höhepunkt der Arbeitslosigkeit laut der OECD allerdings erreicht sein. Die Europäische Union rechnet damit, dass in ihren Mitgliedstaaten in 50 Jahren bis 70 gearbeitet werden muss. Als Grund nennt die EU-Arbeitskommission die niedrigen Geburtenraten und die steigende Lebenserwartung der Menschen. Die Brüsseler Behörde kann in der Rentenfrage allerdings nur Anstöße geben. Die Entscheidungskompetenz liegt bei den einzelnen EU-Ländern. Die EU will strengere Regeln einführen bei Boni für Bankmanager. Das EU-Parlament hat einem entsprechenden Gesetz mit großer Mehrheit zugestimmt. So soll nur noch ein Drittel eines Bonus ausbezahlt werden. Den Rest erhielten die Banker erst, wenn ihr Geldinstitut während längerer Zeit erfolgreich ist. Verteidigungsminister Ueli Maurer hat sich erstmals ausführlich zu den Vorwürfen gegen den Schweizer Geheimdienst geäußert. Die von der Parlamentsaufsicht geübte Kritik an der Datensammlung sei erkannt worden.
Staatsschutz ist notwendig. Die Frage ist, was wird festgehalten? In welchem Umfang wird es festgehalten, wie detailliert wird es festgehalten und die Bewirtschaftung dieser Daten, die ist gegeben und hier haben wir tatsächlich großes Verbesserungspotenzial, hier ist man im Verzug mit der Bewirtschaftung dieser Daten.
Der Bundesrat werde noch in diesem Jahr darüber sprechen, was die Nachrichtendienste tun sollen und tun dürfen, sagte Maurer. Die Kantone setzen neu auf ein Rahmenabkommen mit der EU. Das hat die Konferenz der Kantonsregierungen bekannt gegeben. Ein solches Rahmenabkommen soll regeln, unter welchen Bedingungen die Schweiz künftig bei bilateralen Verträgen neues EU-Recht übernehmen soll. Die Kantone verlangen, dass die Schweiz Mitspracherechte erhält bei der Entwicklung des EU-Rechts. Und sie wollen mehr Einfluss. Gespräche mit dem Handy sind in der Schweiz immer noch deutlich teurer als in der EU. Wer in der Schweiz telefoniert, zahlt durchschnittlich 31 Rappen pro Minute. In der EU kostet die Minute im Schnitt 17 Rappen. Nur in Malta sind Handygespräche teurer als in der Schweiz, wie das Bundesamt für Kommunikation mitteilt. Grund für die hohen Kosten sei die Topografie der Schweiz und vor allem die hohen Gebühren, die die drei Schweizer Anbieter verlangen, wenn ein Gespräch von einem anderen Anbieter oder vom Festnetz kommt. Die Überwachungsbehörde für die Post warnt vor weiteren Abstrichen bei der Grundversorgung. Die Behörde bemängelt zudem, dass die Post zu lange in den gelben Briefkästen liege und der Wettbewerb bei der Briefpost nicht funktioniere. Der Direktor des Amts für Stadtbauten Bern, Rudolf Lanzrein, tritt von seinem Amt zurück, im Zusammenhang mit der Kostenüberschreitung beim Bau des neuen Bärenparks. Statt der budgetierten rund 14 Millionen Franken kostete dieser gegen 24 Millionen Franken. Deutschland nimmt zwei der ehemaligen Häftlinge des US-Gefangenenlagers Guantanamo auf. Einer von ihnen soll nach Hamburg, ein zweiter nach Rheinland-Pfalz kommen. Beide wurden als ungefährlich eingestuft. Welche Nationalität die ehemaligen Insassen haben, ist bislang nicht bekannt. Voriges Jahr hatte die deutsche Regierung die Aufnahme von Uiguren aus Guantanamo abgelehnt. In Paris hat ein Strafgericht den früheren Machthaber von Panama, Manuel Noriega, zu einer Haftstrafe von 7 Jahren verurteilt. Der heute 76-jährige Noriega habe in den 80er Jahren Drogengelder in Millionenhöhe über Konten französischer Banken gewaschen, befand das Gericht. Noriega saß bereits wegen Drogenhandels 20 Jahre in den USA im Gefängnis. Der Italiener Alessandro Bettacchi hat die 4. Etappe der Tour de France im Sport des Feldes gewonnen. Fabian Cancellara führt das Gesamtklassement weiterhin an. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.099 Punkten plus 0,6%. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.864 Punkten plus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 32,89 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,551. Das Wetter. Nach einem sonnigen Sommerabend wird es in der klaren Nacht relativ kühl mit 11 bis 15 Grad. Morgen wird es wieder sehr sonnig. Im Norden ist der Himmel meist wolkenlos. Im Süden gibt es am Morgen einige Hochnebelfelder. Es wird beidseits der Alpen 30 bis 32 Grad heiß. Am Freitag geht es sonnig weiter und mit 32 bis 34 Grad wird es noch eine Spur heißer. Am Abend und in der Nacht auf Samstag gibt es im Jura und in den westlichen Alpen lokale Platzregen und Gewitter.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Zu Beginn unser Schwerpunkt zum Thema Pensionsalter. Der Blick in die EU und die Frage an Professor George Sheldon. Länger arbeiten bei weniger Stellen, wie soll das gehen? Dann geht es weiter mit diesen Namen. Ueli Maurer, der Bundesrat, äußert sich als erster der Regierung zur jüngsten Fischenaffäre. Gefängnisinsasse Max, er erzählt, wie er den Tag durchbringt mit seinem großen Zeitbudget und dem winzigen Freiraum. Und Gustav Mahler. Echo der Zeit. Die EU hat heute einen Bericht zur Zukunft des Rentensystems veröffentlicht und der malt schwarz. Zwar sind die Sozialversicherungen in der EU weitgehend Sache der Mitgliedsländer. Die Kommission kann nur koordinieren, Daten sammeln, auf Probleme hinweisen. Die meisten Entscheide fallen dann in den Hauptstädten. Darum hält sich die EU-Kommission auch mit Empfehlungen zurück. Aber auch wenn sie das nicht so sagt, langfristig hilft laut ihr eigentlich nur eine massive Erhöhung des Pensionsalters. Aus Brüssel, Urs Brudere.
Die herrschenden Trends führen in eine unhaltbare Situation, schreibt die EU-Kommission. Und sie nennt diese Trends. Da sind die Babyboomer-Jahrgänge. Sie stehen kurz vor der Pensionierung. Da ist die Lebenserwartung. Sie ist in den letzten 50 Jahren um 5 Jahre gestiegen und soll in den nächsten 50 nochmals um 7 Jahre steigen. Da ist der Arbeitsmarkt. Er verlangt immer mehr Ausbildung, nimmt die Leute also später auf. Und er will sie im Alter nicht mehr, sondern entlässt die meisten per Frühpensionierung. Zu diesen Trends kam die große Krise, also die Arbeitslosigkeit, das fehlende Wachstum, die Staatsschulden, die Unsicherheit auf den Finanzmärkten. Das hat alles nur noch schlimmer, sprich teurer gemacht. Derzeit, fasst die Kommission zusammen, gäbe es in der EU für jeden Rentner noch 4 Erwerbstätige. Wenn nichts unternommen werde, seien es in 50 Jahren noch 2. Da gäbe es eigentlich nur 3 Auswege. Erstens könne man die Renten kürzen. Die EU-Kommission hält das für falsch. Eher hält sie das Gegenteil für angezeigt. Denn in vielen Ländern seien die Renten für manche Leute noch zu klein. Etwa für temporär Angestellte oder jene, die länger arbeitslos waren oder Mutterschaftspausen einlegten. Zweitens könnten die Staaten mehr ausgeben für die Renten. Auch diesen Weg hält die EU-Kommission angesichts der Schuldenkrise für falsch. Es bleibt drittens die Erhöhung des Rentenalters. Die EU gibt da keine Empfehlungen ab, aber sie veröffentlicht eine Grafik und die zeigt, das Verhältnis von 4 Erwerbstätigen pro Rentner bliebe erhalten, wenn man das Rentenalter bis ins Jahr 2040 auf 67 und bis ins Jahr 2060 auf 70 erhöhen würde. Solche Prognosen sind mit Vorsicht zu genießen, verlässlicher ist das EU-Papier in der Analyse der Vergangenheit. Und da fällt auf, dass das tatsächliche Rentenalter seit 2001 bereits steigt, also das Alter, in dem man den Arbeitsmarkt verlässt, und zwar im EU-weiten Schnitt um 1,5 Jahre. Es liegt derzeit bei 61,5 Jahren.
Rente ab 61,5, das dürfte in den allermeisten Ländern also bald Vergangenheit sein, denn die Menschen werden älter, die jungen Beitragszahler werden weniger, die Rententöpfe sind geschrumpft. Und dann hat jedes EU-Land noch seine ganz eigenen Probleme und seine eigene Art, damit umzugehen, wie unsere Korrespondenten in EU-Ländern aufzeigen.
In Irland berechtigt der 66. Geburtstag zum Bezug einer staatlichen Einheitsrente. Jene, die regelmäßig Sozialbeiträge geleistet haben, erhalten diese wöchentliche Zahlung ohne Auflagen. Alle anderen müssen einen Bedürftigkeitsnachweis erbringen. Die irische Regierung plant, das staatliche Rentenalter bis zum Jahr 2028 auf 68 Jahre zu erhöhen. Die Einheitsrente, die der Einkommenssteuer unterliegt, fällt allerdings mit rund 1350 Franken pro Monat für Alleinstehende etwas bescheiden aus. Dazu kommen im Bedarfsfall natürlich Wohnzuschüsse, Heizgeld und andere soziale Transfers. Dieses Netz ist in Irland besonders wichtig, da es kein Obligatorium für die berufliche Altersvorsorge gibt. Im Privatsektor verfügt deutlich weniger als die Hälfte aller Beschäftigten über eine sogenannte zweite Säule. Das irische System operiert ausschließlich über Steueranreize, die für die Besserverdienenden bisher sehr großzügig gestaltet sind. Private Pensionskassen machen daher gute Geschäfte. Ihre einseitige Vorliebe für riskante Aktienanlagen hat indessen in den letzten 2 Jahren vielen Privatversicherten unangenehme Überraschungen beschert.
In Spanien gilt nach wie vor Rentenalter 65. Zwar unternahm die Regierung Zapatero jüngst 2 Anläufe zur Erhöhung auf 67 Jahre, aber der Protest aller Lager war jeweils so heftig, dass der Minderheitspremier schleunigst zurückruderte und das Thema vorerst als Tabu gilt. Die Rede ist inzwischen nur noch von einer Flexibilisierung auf freiwilliger Basis und einer Rentenreform, die bei der Beitragsdauer ansetzt. Reichten bisher doch ganze 18 Beitragsjahre zum Bezug einer Mindestrente von 600 bis 800 Euro. Trotzdem schrieb die staatliche Sozialversicherung seit Mitte der 90er Jahre schwarze Zahlen und erzielt sie bis heute gar stolze Überschüsse. Zu verdanken ist dies einer im Vergleich zu Mitteleuropa günstigen Alterspyramide, weil die spanischen Frauen erst in den letzten 25 Jahren massenweise in den Arbeitsprozess eintraten und in derselben Zeit auch die sprunghafte Zunahme der Zuwanderung für eine massive Verjüngung der Versicherten sorgte. Trotz Rekordarbeitslosigkeit zählt die spanische Sozialversicherung derzeit fast 7 Millionen Beitragszahler mehr als 1990. Weil aber die Geburtenraten in derselben Zeit rasch zurückgingen, droht das System trotzdem aus dem Gleichgewicht zu kippen. Deshalb soll die Mindestbeitragsdauer nun von 18 auf 25 Jahre erhöht werden, was aber auf noch größeren Widerstand stößt als das Rentenalter 67.
In Italien liegt das Rentenalter für Männer bei 65 Jahren, für Frauen bei 60, theoretisch. Die Männer verabschieden sich nämlich in Wirklichkeit 4 Jahre vor dem offiziellen Rentenalter in Pension. Die Frauen gehen dann so, wie es das Gesetz vorsieht. Außer wer 40 Jahre gearbeitet hat, Mann oder Frau ist ganz egal, darf sich auch aufs Altenteil legen. So trifft man im Weltpaese sehr rüstige Rentner, die mit 56 beispielsweise nicht mehr arbeiten. Oder wenn, dann illegal, um die Rente aufzubessern. Die Minimalrente, die viele beziehen, liegt bei mageren 427 Euro im Monat. Damit überlebt man kaum im teuren Italien. Wegen der dramatischen Finanzlage hat Brüssel nun unlängst mit der Peitsche geknallt. Frauen im Staatsdienst sollen gleich lang arbeiten wie die Männer, fordert Brüssel. Das wird nun kommen. Unklar ist, wann genau. Finanziert wird das Rentensystem wie in der Schweiz im Umlageverfahren. Das heißt, die Jungen zahlen für die Pensionäre. Das Geld kommt durch Lohnabzüge zusammen. Die Arbeitgeber zahlen 24%, die Arbeitnehmer 9%. Die astronomische Abgabe ist mit ein Grund für die weit verbreitete Schwarzarbeit. Italien ist aber auch innovativ. Wer 45 und jünger ist, dem werden die Beiträge auf ein Konto gutgeschrieben und je nach Verlauf der Wirtschaft bis zum Pensionsalter entsprechend verzinst. Damit muss der Staat künftig keine Fehlbeträge mehr ausgleichen. Zudem, ab 2015 soll das Pensionsalter dem steigenden Lebensalter automatisch angepasst werden.
In Österreich werden Männer mit 65 Jahren pensioniert, Frauen mit 60. Noch. Eine Anhebung des Frauenpensionsalters auf 65 ist geplant. Doch 70% gehen ohnehin schon vorher in Rente. Ohne Abschlag gibt's diese aber nur, wenn der Mann 45, die Frau 40 Jahre lang ins System einbezahlt hat. Dennoch gehen Männer im Schnitt schon mit 59, Frauen mit 57 in Pension. Denn im Arbeitsmarkt sind über 50-Jährige kaum mehr gefragt. Da es keinen Kündigungsschutz für ältere Mitarbeiter gibt, werden diese oft mit einer Abfindung in die Arbeitslosigkeit oder in die Frührente geschickt und den Sozialversicherungen überlassen. Man stellt Jüngere ein und spart damit Kosten. Politisch und gesellschaftlich gewollter Nebeneffekt, die Jugendarbeitslosigkeit ist in Österreich tief, nur die Niederlande haben in der EU prozentual noch weniger jugendliche Arbeitslose. Doch das kostet und vor allem immer mehr. Zum einen, weil die Arbeitslosigkeit steigt und damit weniger Beiträge in die Rentenkasse fließen, zum anderen, weil auch in Österreich die Menschen durchschnittlich immer älter werden. Rund 10 Milliarden Euro beträgt heuer der Zuschuss des Staates für die Renten der Angestellten und die Pensionen der Beamten. Während die Beamten auf immerhin 2.500 Euro Durchschnittsrente kommen, sind es bei den Angestellten knapp 1.100. Und vielen, vor allem Frauen, muss die Rente mit Sozialhilfegeldern gar noch auf das gesetzliche Mindesteinkommen von 744 Euro angehoben werden.
In Ungarn kann von einer regelrechten Verrentung gesprochen werden. Nirgendwo sonst in Europa leben, gemessen an der Gesamtbevölkerung, so viele Menschen von einer Rente. Es haben mehr Leute Anspruch auf Rentengeld, als es Erwerbstätige mit regelmäßigem Einkommen gibt. Das hat unter anderem damit zu tun, dass viele arbeitslos gewordene Angestellte ehemaliger Staatsbetriebe lieber in Rente geschickt wurden, als auf die Straße. Kaum erstaunlich, dass das ungarische Rentenwesen in eine gefährliche Schieflage geraten ist. Um es längerfristig abzusichern, musste die parteilose Übergangsregierung von Gordon Bojnai auf Geheiß des IWF im vergangenen Jahr die Notbremse ziehen. Die 13. Monatsrente wurde ersatzlos gestrichen und das Rentenalter wird nun bis 2018 schrittweise erhöht, und zwar von jetzt 62 auf 65 Jahre für Männer und Frauen. Frühpensionierungen ab 55 sind nur noch in Ausnahmefällen möglich und auch nur, wenn jemand mindestens 37 Jahre in die staatliche Pensionskasse einbezahlt hat. Den Erwerbstätigen wird 9,5% vom Lohn für die Rente abgezogen. Der Arbeitgeber muss seinerseits noch über 30% des Angestelltenlohns einschießen, was die Lohnnebenkosten erheblich verteuert. Die durchschnittliche Rente beträgt etwa 70.000 Forint, das sind rund 350 Franken. Die für alle garantierte Minimalrente ist auf 120 Franken festgelegt. Damit kann auch in Ungarn niemand leben. Wer über die Runden kommen will, ist auf Schwarzarbeit oder Zuwendungen der Familie angewiesen oder muss betteln gehen.
Rentenansprüche in verschiedenen EU-Ländern. Das waren Martin Aliot, Alexander Gschwind, Massimo Agostinis, Joe Schelbert und Marc Lehmann. Wenn die Menschen immer länger erwerbstätig sind, dann braucht das Arbeitsplätze. Gleichzeitig berichtete die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, heute, dass allein in den letzten 2 Jahren 17 Millionen Stellen verloren gegangen sind, weltweit aufgrund der Wirtschaftskrise. Mindestens 17 Millionen, weil viele Erwerbslose die Jobsuche aufgeben und Langzeitarbeitslose aus der Statistik fallen. Zig Millionen neue Arbeitsplätze schaffen, während gleichzeitig immer länger gearbeitet wird, wie soll das gehen? Das fragte ich George Sheldon, er ist Professor für Arbeitsmarkt- und Industrieökonomie an der Universität Basel.
Man muss einfach sehen, dass diese Verlust an Arbeitsstellen konjunkturbedingt ist, also durch die Finanzkrise verursacht. Und wir sehen jetzt schon, dass in gewissen Ländern die Krise scheinbar überwunden ist, dass die Beschäftigung zunimmt. Und wenn die konjunkturelle Krise vorbei ist, gehe ich davon aus, dass die wachsende Beschäftigung weiterhin sich fortschreiten wird, sodass bis auf die Mittelfrist hier kein Problem entsteht.
Aber man kann sagen, wenn wir ja länger arbeiten sollen künftig, dann braucht es auch mehr Arbeitsplätze.
Aber im Allgemeinen stellt man fest, dass die Beschäftigung wächst. Und zweitens stellt man im Allgemeinen fest, wenn man die Demografie betrachtet, dass uns eher die Arbeitskraft und nicht die Arbeit ausgeht, sodass an für sich ist in den nächsten Jahren, Jahrzehnten einfacher sein wird, eine Stelle zu finden als heutzutage.
Was sind denn das für Stellen?
Vermehrt in Dienstleistungsberufen, also das heißt, die Arbeiten, die physische Kraft beanspruchen, nehmen immer mehr ab. Die wandern in die dritte Welt, in anderen Ländern, aufsteigende Ländern, China, ab. Und das, was zurückbleibt, ist eher physisch anspruchsloser.
Und wie sieht es denn aus? Geht das eher hin zu Zeitarbeit? Unternehmen wollen sich ja schon heute eigentlich nicht mehr lange an Mitarbeitende binden. Ist das Teilzeitarbeit? Sind das Hilfsjobs?
Im Allgemeinen nicht. Also Teilzeit wird eher im sekundären Sektor, also im Produktionsbereich eingesetzt. Dort ist die Nachfrage etwas volatiler. Und da will man eben flexibel bleiben. Aber in anderen Bereichen, vieler Dienstleistungsberufen, ist das nicht der Fall. Zeitarbeit wird auch zunehmend von Niedrigqualifizierten benutzt. Und der Anteil der Niedrigqualifizierten in der Erwerbsbevölkerung nimmt auch langfristig ab. Das heißt, also es wird wenige Personen, die solche Zeitarbeitstätigkeiten suchen.
Sie haben gesagt, es wird eher einen Mangel an Arbeitskräften geben. Weshalb?
Wegen der demografischen Entwicklung. Also das heißt, die Bevölkerung altern, weniger Kinder werden in die Welt gesetzt. Also an für sich müsste man jedes Ehepaar statistisch 2,1 Kinder haben, damit die Bevölkerung auf einem konstanten Stand bleibt. In der Schweiz, Deutschland ist etwa bei 1,5%. Infolgedessen heißt das, die Bevölkerung schrumpfen.
Aber gleichzeitig kommen doch Zuwanderer zu uns.
Ja gut, aber das ist ein Nullsummenspiel. Wenn sie irgendwo zu uns kommen, müssen die irgendwo anders weggehen.
Die Arbeitslosigkeit trifft vor allem auch die Jungen. Wenn nun die Älteren länger im Arbeitsprozess bleiben, dann wird es für die Jungen doch umso schwieriger, eine Stelle zu finden.
Nicht unbedingt, weil an für sich Jugendlichen bekleiden nicht die Stellen von Älteren. Also es gibt Einstiegsberufe, man fängt unten an und arbeitet man sich hoch. Das heißt also, wenn jemand jetzt länger arbeitet, heißt nicht unbedingt, dass Jugendarbeitsplätze weggenommen werden.
Pension mit 60, 65, 67, wenn es so weitergeht, dann, so hat es die EU eben veröffentlicht, arbeiten wir 2060 noch im Alter von 70. Was ist denn das für Arbeit, die 70-Jährige noch ausführen können? Die Produktivität nimmt im Alter ja ab.
Ja, das ist schon mal bestritten. Also es ist nicht so, dass die Produktivität abnimmt. Es gibt schon Untersuchungen, die zeigen, also geistige Fähigkeiten bis 70 etwa konstant bleiben. Und man kann sagen, dass die Arbeit in Zukunft eher dienstleistungsorientiert ist, eher Kopfarbeit, weniger physische Arbeit. Also von daher dürfen die 70-Jährigen bis 2060 also absolut erwerbsfähig sein. Hinzu kommt natürlich, dass die 70-Jährigen, schätze ich, wenn man die Trends einfach fortschreibt, in 2060 gesünder sein als die heutigen. Das heißt, die 70-Jährigen 2060 werden belastbarer. Von daher müsste die Rechnung aufgehen.
Der ganze Trend hin zum höheren Pensionsalter steht im Widerspruch zur Haltung der Arbeitgeber, auf Jüngere zu setzen. Bereits heute scheint ein Jobwechsel ab 50 eigentlich schon fast aussichtslos.
Es kommt auf die Tätigkeit drauf an. Also das Problem mit älteren Menschen heutzutage liegt weniger an ihrem Alter, sondern an der Tatsache, dass die ältere Generation einen niedrigen Bildungsstand aufweist. Man hat eben bei den 60-Jährigen beispielsweise in der Schweiz sind gegen 50% der Personen ohne Berufsausbildung. Heutzutage kommen etwa bei den Schweizern 95% der Menschen aus dem Bildungssystem in Berufsausbildung. Das ist eine ganz andere Situation. Das heißt, die Probleme, die die Älteren heute haben, liegt nicht an ihrem Alter, sondern an ihrem Bildungsstand, das nicht mehr zeitgemäß ist.
Aber eine gewisse Tendenz auf Jüngere zu setzen, die stellen Sie auch fest?
Also ein Jugendwahn gibt es nicht, was allgemein proklamiert wird. Es gab einfach eine vorübergehende Zeit, Ende der 90er Jahre, wo die Pensionskasse prall gefüllt waren und man gleichzeitig einen Personalabbau vornehmen wollte. Und das war einfach eine günstige Situation, das sozialverträglich zu gestalten, indem man einfach Leute in eine Frühpension schickte. Aber diese Trend ist inzwischen umgekehrt worden. Die Pensionskassen sind nicht mehr so prall gefüllt. Und im Allgemeinen hat man festgestellt, dass man die Berufserfahrung von den älteren Menschen ebenfalls gut gebrauchen kann. Also junge Menschen alleine ohne Berufserfahrung sind nicht wünschenswert.
Aus ökonomischer Sicht, verstehe ich Sie da richtig, ergibt es durchaus Sinn, dass das Pensionsalter auch in Zukunft eher steigen wird?
Das ist auf jeden Fall. Man muss einfach sehen, dass der Rentenalter sich immer mehr verlängert. Also als die Pensionskassen eingeführt worden sind, sind Leute mit 65 hatten eine erwartete Lebensdauer von noch 5 Jahren. Heute lebt man im Durchschnitt gegen 80 oder über 80. Das heißt, man hat ja gegen 20 Jahre Pensionszeit. Da gibt es also nur eine Möglichkeit, das zu finanzieren. Man muss mehr sparen oder man muss weniger Leistungen in Anspruch nehmen oder man muss länger arbeiten. Und das ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit.
Das waren Informationen von George Sheldon, Professor für Arbeitsmarkt- und Industrieökonomie in Basel, in unserem Schwerpunkt zu Pensionsalter und Arbeitsmarkt. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Bundesrat Uli Maurer und den Fischen, Gustav Mahler und den Jungen und einem Gefängnisinsassen und der Zeit. Die Schweiz hat wieder eine Fischenaffäre, dass wieder über 200.000 Personen in der Schweiz fischiert werden, hat für Aufregung gesorgt. Überwacht wurden auch Zehntausende, die keine Gefahr für die Sicherheit sind. Mit Verteidigungsminister Uli Maurer nimmt erstmals der Bundesrat Stellung zu dieser umstrittenen Datensammlung. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Es gibt offenbar nichts zu beschönigen. Der Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation über die frühere Sammelwut der Nachrichtendienstler wird vom heute politisch verantwortlichen Verteidigungsminister Uli Maurer nicht kleingeredet, im Gegenteil.
Ich bin auch etwas erschrocken, mit welcher Gründlichkeit man das festhält und Punkt um Punkt. Das ist meiner Meinung nach so nicht nötig.
Staatsschutz sei zwar wichtig, so Bundesrat Maurer, die Frage sei aber:
Was wird festgehalten? In welchem Umfang wird es festgehalten? Wie detailliert wird es festgehalten?
Und da gäbe es nach den Erkenntnissen zweier interner Untersuchungen und nach dem Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation tatsächlich einen Handlungsbedarf, so Maurer, der die Verfehlungen der Vergangenheit ungeschminkt benennt.
Insbesondere wurden die Kontrollen nicht genügend durchgeführt, die Datenbewirtschaftung hat gelitten. Das müssen wir korrigieren, das ist klar.
Diese Korrekturen will Maurer ausdrücklich mit der alten Mannschaft durchführen, mit denjenigen im Nachrichtendienst also, die in den letzten Jahren die festgeschriebenen Überprüfungen nicht durchgeführt haben. Trotz der massiven Kritik der Geschäftsprüfungsdelegation an der Arbeit des Inlandnachrichtendienstes nimmt Maurer seine Untergebenen in Schutz.
Während Jahren hat die Politik nicht dagegen interveniert. Also konnte unser Mitarbeiter, der vor dem Computer sitzt, davon ausgehen, dass er seinen Job richtig macht, weil ihm niemand gesagt hat, du machst etwas falsch.
Auch wenn der frühere Chef des Inlandnachrichtendienstes, Urs von Däniken, als Hauptverantwortlicher der neuesten Fischenaffäre im EOPD inzwischen aufs Abstellgleis gestellt worden ist, ein weiteres Köpferollen will Maurer nicht.
Ein grosses Köpferollen löst die Probleme nicht, weil da hätte die Politik früher reagieren müssen. Man kann nicht Leute 10 Jahre im Glauben lassen, sie machen alles gut und dann ihnen die Köpfe abhauen. Das war im Mittelalter so.
Maurer will nun in den nächsten 2 Jahren die umstrittenen Daten überprüfen und eventuell löschen lassen. Dies sei aber keine einfache Aufgabe.
Selbst wenn wir alles löschen, das ist nicht ganz so einfach, weil Sie können ja nicht den Stecker ziehen. Wir haben Mittel freigestellt im Departement. Wir gehen davon aus, dass wir nur für die Petenzenbearbeitung in der Größenordnung von einmal mindestens 2 Millionen einsetzen müssen an Manpower, um das zu bereinigen.
Nebst dieser Datenbereinigung will Maurer endlich auch den überfälligen Kulturwandel im Nachrichtendienst herbeiführen. Vor diesem Hintergrund kann der neue Chef des Bundesnachrichtendienstes, Markus Seiler, dem kritischen Bericht der Geschäftsprüfer Gutes abgewinnen.
Manchmal ist ein Klapp besser, dann kommt der Kulturwandel auch verordnet und muss kontrolliert und begleitet werden. Und das wird meine Aufgabe sein in der nächsten Zeit.
Eine Aufgabe, ein Versprechen, vor 20 Jahren, nachdem der Fischenskandal aufgedeckt und aufgearbeitet worden war, tönte es ähnlich. Auf die Frage, warum es diesmal klappen werde mit dem Kulturwandel, sagt Uli Maurer:
Ich glaube nicht, dass das Volk jetzt mir alles glauben muss. Wir werden das beweisen, dass das besser ist. Und die Oberaufsicht des Parlaments wird ja auch wieder kontrollieren. Und ich muss hier nicht auf Versprechungen machen, sondern auf Daten.
Das war Bundesrat Uli Maurer. Gustav Mahler. Heute vor 150 Jahren ist der österreichische Komponist zur Welt gekommen. Am Anfang wurde seine Musik wenig gespielt, seit 50 Jahren aber erlebt sie eine Renaissance. Es gibt einen richtigen Mahler-Boom, der bis jetzt anhält. Alle großen Orchester spielen seine Sinfonien, auch bei den klassischen Festivals ist seine Musik beliebt. Und besonders junge Musikerinnen und Musiker sind fasziniert von Gustav Mahler. Musikredaktor Norbert Graf.
Zwischen 15 und 25 Jahre alt sind die Musikerinnen und Musiker, die beim Schweizer Jugendsinfonieorchester mitspielen. 2 Tourneen gibt es pro Jahr, auch mit Musik von Gustav Mahler. 4 Sinfonien hat das Orchester bereits aufgeführt, weitere sollen folgen. Mahler boomt, auch bei den Jungen. Warum, das weiß der Dirigent des Orchesters, Kai Buhmann.
Weil jeder wirklich was zu tun hat, alle sind voll gefordert und dazu ist das ja sehr emotionale Musik. Und alles, was da an Gefühlen, an Emotionen ist, kommt doch jungen Leuten sehr in die Nähe, also entspricht oft sehr ihrer Gefühlswelt.
Große Gefühle bei Gustav Mahler. Direkt, überbordend, das Innerste wird nach außen gekehrt. Dazu kommt, bei Mahlers Musik werden die Jugendlichen zu jungen Erwachsenen. Seine Musik ist sehr schwer zu spielen, das heißt, sie ist Herausforderung und Bewährungsprobe zugleich.
Das ist so dieser Reiz, sich mit Dingen zu messen, die fast außer Reichweite sind. Und im Rahmen der Möglichkeiten, was diese jungen Leute haben mit ihren doch sehr geringen Erfahrungen, ist das unglaublich, was da passiert.
Gustav Mahler wollte musikalische Welten errichten, in denen alles seinen Platz hat. Lieb und Leid, Welt und Traum. Entsprechend umfangreich sind seine Sinfonien bis 1,5 Stunden. Dafür muss der Dirigent Kai Buhmann bei den Jungen Kondition aufbauen. Vor allem muss er sie auch coachen.
Da muss man eher den Enthusiasmus und die Bereitschaft, alles einzusetzen, eher ein bisschen kanalisieren, dass man also nicht am Anfang alles verpufft, sondern dass man eben wirklich sagt, passt auf, das dauert lange und bis zum Schluss auch eine Konzentration erhält. Und das ist eine Sache einfach dann mit der Proben.
Wenn das Schweizer Jugendsinfonieorchester Mahler spielt, haben alle viel zu tun, egal ob es die vierte Flöte ist, die Bratschengruppe oder die Schlagzeugabteilung. Früher gab es gegenüber Mahlers Musik einige Vorurteile, dass sie maßlos sei, zu emotional, dass sie das Hohe mit dem Niederen mische. Die Jungen fasziniert das, sagt Kai Buhmann. Erklären muss er ihnen höchstens, dass gewisse Dinge aus Mahlers Umwelt, aus der er ja ganz konkret Anregungen bezogen hat, heute vergangen sind, die jüdischen Blasmusiker oder die böhmischen Musikanten der K&K-Monarchie. Und auch, dass Mahlers Musik eine gebrochene Sicht auf die Welt zeigt. Dazu hat der Dirigent auch eine Geschichte von heute, von seiner Frau, die aus dem galizischen Teil Polen stammt und die einmal eine Beerdigungskapelle erlebt hat, bei der ein betrunkener Tuba-Spieler mitmarschiert ist. Die ganze Beerdigung wurde zum Kabarett.
Weil diese Tatsache, dass da eben ein betrunkener Musiker mitspielte, war so ein Kontrapunkt zu dem, was eigentlich war, dass eigentlich alle zu Tränen gelacht haben. Und solche Effekte hat Mahler bestimmt gekannt.
Mahlers Musiklandschaften sind skurril, hochemotional, voller Widersprüche und Ungereimtheiten. Sie sind so vielschichtig, wie es unsere heutige Welt auch ist. Auch das macht sie, gerade für Heranwachsende, zum Erlebnis.
Mit dem Beitrag von Norbert Graf ist es 18.34 Uhr geworden. Wir kommen zum Faktor Zeit unserer Sommerserie am Mittag anstelle des Tagesgesprächs und hier bei uns anstelle des Dossiers. Die Zeit vergeht wie im Fluge oder zieht sich in die Länge. Die Sekunden werden zu trägen Tropfen. Davon handeln unsere Reportagen in diesen Sommerwochen. Nachdem wir gestern im beinahe zeitleeren Westen von Texas unter anderem die 11-jährige Tracy mit ihrem 240 Kilometer langen Schulweg getroffen haben, besuchen wir heute einen Schweizer Häftling. Was heißt es, seine Zeit im Gefängnis abzusitzen, eingesperrt sein, weil man einen Menschen getötet hat? Silvio Liech, die hat in einer Strafanstalt im Kanton Graubünden einen Mann getroffen, der seit 4 Jahren im Knast sitzt.
Seit 4 Jahren geht das so, jeden Morgen. Mit dem Aufschließen beginnt für den Mann hinter der Zellentüre, nennen wir ihn Max, ein neuer Tag in der Strafanstalt Realta im bündnerischen Katzis. Es ist 6:30, Zeit fürs Morgenessen. Max macht sich auf den Weg.
Immer schleifen. Das ist ja, alle müssen schleifen da dran, die ewige Monotonie. Oder? Ich habe immer den gleichen Rhythmus. Morgen Abend, morgen Uhr, den Weg machen zum Arbeiten. Immer das Gleiche.
Der Essraum ist gross, hell und karg. Um diese Zeit sind noch nicht viele Insassen hier. Das macht Max aber nichts aus. Im Gegenteil, er bezeichnet sich selbst als Einzelgänger. Er schnappt sich zwei Scheiben Brot, etwas Butter und eine Tasse Kaffee und setzt sich an einen Tisch am Fenster. Max ist 51, etwas untersetzt, mit kurzen Haaren und trägt Brille. Er sitzt im Gefängnis, weil er vor vielen Jahren bei einem Überfall einen Menschen erschossen hat. Lange Zeit später hatte er sich dann freiwillig gestellt und wurde zu 8 Jahren verurteilt. Die Hälfte hat er bis heute abgesessen. Die Zeit im Knast, die sei schnell vergangen. Er lebe von Tag zu Tag und nehme es halt, wie es komme.
Wie soll ich mir das jetzt richtig sagen? Er muss sich auch ein Jahr arrangieren mit dem. Daran gewöhne ich halt sicher nicht. Aber wenigstens arrangieren damit, so, dass er, sagen wir, dass er gewisse Erträglichkeit hat. Jeder muss selber schauen, da innen, wie er seinen Tag durchbringt. Das für ihn stimmt so. Oder?
Max hat Knasterfahrung, weiß, was es heißt, im Strafvollzug zu sein. Es ist das dritte Mal, dass er hinter Gittern sitzt. Eingesperrt sein, sich an all die Regeln zu halten, dies zu akzeptieren, fällt ihm heute leichter als früher.
Das erste Mal in den Knast gekommen, da bin ich gerade etwa so Mitte 20 gewesen, oder? Das stimmt schon, man ist natürlich viel aktiver und viel nervöser. Sieht da schon ein Unterschied. Also heute nehme ich viele Sachen, die ich früher auf der Tele wäre, nehme ich heute halt ja lecker mal an. Ich lasse mich einfach nicht stressen da hinten.
Im Gefängnis ist der Alltag klar strukturiert. Wer keinen Ärger will, muss sich daran halten. Max arbeitet in der Gefängniswäscherei. Heute ist einiges zu tun, die dreckige Wäsche muss sortiert werden und stapelweise Kleider von anderen Häftlingen warten darauf, mit Namen und Zellennummer angeschrieben zu werden. Dutzende Kleber müssen heute dafür ausgedruckt werden. Kein Traumjob, sagt Max, aber es sei in Ordnung.
Wenn wir hier nicht, wenn wir sagen, wir jetzt hier nicht könnte arbeiten, das wäre eine Katastrophe. Oder? Wie der würde den Tag lang werden, oder? Wenn man den gar nicht mehr zu tun hätte. Oder? Dann müssen wir sich wirklich etwas überlegen. Oder?
Er faltet ein T-Shirt zusammen und legt es feinsäuberlich auf einen Stapel vor sich. Max hat sich mit seiner Situation abgefunden. Trotzdem hat auch er Tage, wo ihm alles zu viel wird und ihm die Decke auf den Kopf fällt. Er spricht dann von Kistenkoller, etwas, das fast jeder im Knast durchmache.
Und natürlich der Freiheitsentzug als solches natürlich, sowieso. Ne? Das ist etwas, was immer zwischen dir wieder mal jemand einhält. Ne? Sagen wir jetzt mal, schauen, jetzt im Sommer, da ist ein wunderschöner Abend oder ein wunderschöner Tag. Man hockt so einen Schisssack hinten da. Also, meine, macht auch keinen Spass. Ne? Ja, man weiss zwar warum, aber man würde in dem Moment auch lieber etwas anderes machen. Ne?
Über sein Delikt möchte Max nicht sprechen. Die Konsequenzen für seine Tat müsse er zwar heute tragen, doch weil alles schon sehr viele Jahre zurückliegt, habe er schon länger mit seiner Vergangenheit abschließen können. Manchmal geht ihm die ganze Sache aber trotzdem wieder durch den Kopf.
Ja, was heisst zurückdenken? Erfahrungsgemäss sollte man eigentlich früher schauen und nicht zurück. Oder? Obwohl, wenn man manchmal denkt, man vielleicht, ja, wenn wir noch eines zurückkommen, würde ich das oder jenes vielleicht anders machen. Oder? Aber das bringt es ja eigentlich auch nicht. Oder? Was passiert ist, ist passiert. Und wir haben keine Möglichkeit, das rückgängig zu machen. Und da in meinem speziellen Fall gewisse Sachen so manches Jahr zurückblicken, ist das nicht mehr, eigentlich kein Thema mehr. Oder? Wenn Sie so in der Abend sicher auch schon manches darüber nachdenkt. Also ich habe gesagt, wenn man es könnte rückgängig machen, hat man es sicher rückgängig gemacht. So einen Moment hat man auch. Oder?
Heute möchte er aber lieber vorwärts schauen. Max hat versucht, die Zeit im Knast zu nutzen, versuchte sich abzulenken und hat sich in seiner Freizeit weitergebildet. Nur in den Fernseher zu starren, bringe ja nichts. Er lernte den Umgang mit dem Computer und holte die Autoprüfung nach.
Ich habe das eigentlich gemacht, also meine Dings, meine Chancen zu verbessern. Oder? Und da hatte ich ja Zeit gehabt, zum Lehren und Machen. Ja, das hat man natürlich draussen nicht, oder?
Doch noch ist er nicht draußen, noch sitzt Max im Gefängnis. Trotzdem könnte für ihn schon im Herbst eine neue Zeitrechnung anbrechen. Alles ist aufgegleist für die Halbfreiheit. Das bedeutet, am Tag arbeiten in einem normalen Betrieb und am Abend wieder rein. Diese letzte Phase des Vollzugs tritt Max aber nicht hier in Katzis an. Die nötige Stelle bei einer Firma hat er vor kurzem gefunden. Bei seiner Vergangenheit keine Selbstverständlichkeit, das weiß auch er.
Ich habe natürlich ein sehr gutes Umfeld draussen und ich habe sehr viel Hilfe gehabt noch von draussen. Gut, das Ganze hat schon eine lange Vorbereitungszeit gebraucht, mit so Allgemeinbewerbung schreiben, mit einem rechten Lebenslauf schreiben. Das hat schon über mehrere Monate hat das gedauert, oder? Dass ich ein gutes machen kann. Und nachher mit Hilfe von draussen einen Weg zu finden. Oder? Es hätte auch anders können laufen können. Das ist... Ich hatte jetzt einfach mal Glück gehabt, als ich etwas gefunden habe.
Wenn alles so läuft, wie sich das Max vorstellt, dann könnte er in etwas mehr als einem Jahr auf Bewährung ganz entlassen werden. Zwar freut er sich jetzt zuerst einmal auf die Zeit in Halbfreiheit, alles andere komme später. Doch irgendwann ist es soweit. Dann wird Max entlassen in eine Welt, die sich ohne ihn verändert hat.
Das Leben wird natürlich draussen nicht mehr so sein, wie es vorher war. Wenn man denkt, dass ich jetzt 4 Jahre weg bin von der Gesellschaft, es haben sich viele Sachen verändert in dieser Zeit. Das merke ich immer etwa wie in den Urlaub gehen, oder? Also wenn ich an meinen Urlaubsort zurückgehe, da steht ein neues Haus, da ist halt etwas anderes. Da sieht man, wie die Zeit gelaufen ist, oder? Die Leute kennen einem zum Teil manchmal gar nicht mehr, seitdem man lange nicht mehr gesehen hat, oder? Man verliert schon ein bisschen etwas, oder?
Wieder frei sein, sein Leben selber bestimmen können, wieder Herr seiner Zeit zu sein, kommen und gehen, wann es einem passt, all das ist draußen wieder möglich. Trotzdem sei der Schritt zurück in die Gesellschaft nicht so einfach.
Als ich das erste Mal zum Strafvollzug rausgekommen bin, das erste Mal im Strafvollzug war, da bin ich ja 3 Jahre gewesen, habe ich also gut ein Jahr gebraucht, bis ich wieder kein Eingliederer gewesen bin. Also einfach wieder, bis ich da alles rumgelaufen, bis alles wieder der normale Gang genommen hat. Oder? Ich muss so viel wieder aufbauen. Wenn man wieder anfängt, eine eigene Wohnung zu suchen, bis man alles wieder in Gang ist. Man fährt praktisch jedes Mal wieder zu 100 Stunden an. Bei null. Effektiv bei null. Oder?
Max freut sich zwar, bis er draußen ist, wieder richtig arbeiten und dem Knastalltag entfliehen kann. Dies ist sein Ziel. Die Tage bis dahin zähle er aber nicht.
Ich sage, wir haben jetzt so lange durchgehalten, dann bringst du den Rest dann auch noch her, oder? Ohne verrückt zu werden, oder? Oder sich selber verrückt zu machen.
Max nimmt das Leben Schritt für Schritt. Das hat er gelernt. Schmiedet keine großen Pläne für die Zeit nach dem Strafvollzug. Einen Traum möchte sich Max aber dennoch erfüllen.
Also zum Beispiel sagen wir noch gerne mal, in absehbarer Zeit vielleicht noch gerne würde Europa bereisen. Zum Beispiel so Sachen, einfach noch ein bisschen irgendetwas anholen. Nicht? Ja, sagen wir aus Skandinavien, Schweden oder so Norwegen, Finnland. Das ist noch ein Land, wo mir noch gefällt. So Sachen, oder? Ich habe mir mal so Gedanken gemacht über das, sagen wir zum Beispiel, einen billigen VW-Bus zu kaufen oder irgendetwas. Oder. Und mit so etwas zum Beispiel, sagen wir noch ein bisschen durch Europa durch. Das wäre noch so etwas, wo ich vor allem in der letzten Zeit noch viel darüber nachgedacht habe. Aber wie schon gesagt, jetzt geht es ja das erste Mal darum, dass man wieder Fuß fassen muss. Das sind Sachen, die ich in den nächsten paar Jahren vielleicht mal könnte. Wenn Gesundheit noch mitmacht und alles noch gut ist, könnte aktuell sein. Warum nicht? Aber?
Seine 2 früheren Knastaufenthalte eingerechnet hat Max bis jetzt mehr als 10 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht. Eine lange Zeit.
Das ist sicher verlorene Zeit. Oder? Das garantiert sicher verlorene Zeit. Oder? Man hat natürlich viel verpasst. Man hat in diesen Jahren vielleicht manches gern gemacht. Oder wenn gerne mal neu mit Herren oder irgendetwas. Das ist halt schon so. Aber das ist halt der Preis, wo man halt dann einfach bezahlt für etwas. Nicht?
Zeit hinter Gittern. Das war ein Sommerbeitrag von Silvio Lichti. Und das war der Sicher der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.